Wusstet ihr, dass auf drei gebaute Bauwerke mindestens eines kommt, das es nicht über die Planung hinaus schafft? Tatsächlich kommt es relativ häufig vor, dass ein Bauprojekt noch während oder direkt nach der Planung verworfen wird. Gemeinsam schauen wir uns heute einige dieser geplanten und vergessenen Bauwerke genauer an. Deswegen, dranbleiben lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zum Glühball Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glühball Podcast. Mein Name ist Daniel und heute blicken wir auf Bauwerke, die wir vermutlich nie zu sehen bekommen werden, denn sie wurden geplant und entworfen, aber nie wirklich fertiggestellt oder realisiert. So. Sechs Beispiele haben wir heute, sechs geplante und entworfene Projekte, die nie wirklich realisiert worden sind. Schauen wir zum ersten Beispiel, und zwar ist das der Tatlin-Turm in Russland oder auch das Monument zur Dritten Internationale. Was ist der Hintergrund? Die Kreativität ist immer die Voraussetzung für einen guten Architekten, denn Architekten sind kreative Leute und denken auch immer über den Tellerrand hinaus. Deswegen sind Architekten auch häufig Künstler und hinterlassen vor allem künstlerische Werke. Und das ist häufig auch am Design zu erkennen. Und so war das auch Beginn im 20. Jahrhundert, denn Ende der 20er Jahre in Russland kam es nach Ende des Zarentums zu einer Aufbruchstimmung. Denn der Zar, der wurde gestürzt und Ende der Monarchie wurde eingeläutet. Und deshalb gab es viele Veränderungen im Land. Und das war auch an der zeitgenössischen Architektur erkennbar. Und deshalb, die russische Revolution war als Wegbegleiter für den Konstruktivismus in Russland und deshalb rationale Bauwerke ohne versteckende Fassade und häufig nur aus industriellen Stahl. Genau, also so viel zu der damaligen Baukultur in Russland. Und wie ist es zu diesen Tatlin-Türmen nun gekommen? Planung und Konstruktion. Der Architekt und Künstler Tatlin hat einen Regierungssitz entworfen für die sogenannte Dritte Internationale zwischen März und November 1920. Was war die Dritte Internationale? Die Dritte Internationale war in Russland, also in russischer Geschichte, die dritte Gründung einer internationalen Organisation aus sozialistischen und kommunistischen Parteien, also als Übergangsregierung gedacht. So, zwei Jahre hat man an dem Entwurf für dieses monumentale Bauwerk geplant und wie hat das Ganze ausgestattet? Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war so eine Art spiralförmiger Turm aus Stahl und Glas, etwas zur Seite geneigt, also ein bisschen schief, etwas so vorstellbar wie der schiefe Turm von Pisa und 400 Meter hoch. Was wäre dort alles drin gewesen? Konferenzräume, Informationszentrum, Radiosender und auch ein Observatorium. Und das Ziel dieses großen ganzen Monumentes war es, ein architektonisches Meisterwerk, das gleichzeitig auch als Symbol für die kommunistische Revolution stehen sollte. Und da auch nochmal den Kommunismus als etwas Großartiges, als etwas Übersinnliches, als etwas Überlegenes darzustellen. Deshalb war es auch eines der bedeutendsten Entwürfe des 20. Jahrhunderts, wurde aber nie gebaut. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum wurde das nie gebaut? Nun, wie es häufig so ist, bei gescheiterten Projekten oder auch Katastrophen, häufig ist es nicht nur ein Grund, sondern mehrere Gründe. Zunächst einmal die Dritte Internationale, die wurde relativ bald aufgelöst. Die wich nämlich unter der Herrschaft von Stalin. Die Kosten für diesen Bau waren absolut nicht tragbar, sowie die Konstruktion war technisch auch damals nicht umsetzbar. Der hatte einfach eine zu schmale Achse, es war alles zu schlank und deswegen war die Realisierung damals unwahrscheinlich und es haben dann unter anderem auch die finanziellen Mittel gefehlt, so ein Bauwerk umzusetzen und deshalb hat dort auch Russland keinen Sinn gesehen und auch keinen Anlass gesehen, dieses Bauwerk auch vollends zu realisieren. Es blieb immer nur beim Entwurf. Okay, also das erste Beispiel. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel. Und als ich das nachgeschaut habe, war ich echt überrascht, was man damals in Japan geplant hat. Und zwar ein Gebäude, und das müsst ihr euch festhalten, ein Gebäude über 4 Kilometer Höhe. 4000 Meter. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das aktuell höchste Gebäude, also wir sind im Jahr 2024, ist der Burj Khalifa mit 828 Metern. Und das Gebäude in Japan 4000 Meter. Also etwa nochmal 4x bis 5x Burj Khalifa. Brutal. Brutal. Okay, also blicken wir hinein. Was ist das für ein Gebäude? Nennt sich auch X-Seat. Also großes X und dann Seat 4000 für die 4000 Meter oder die 4 Kilometer. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass der Großteil der Bevölkerung in Japan in Großstädten lebt. Der Wohnraum ist ja sehr knapp pro Person. Heute weniger als 20 Quadratmeter, also wirklich sehr wenig Wohnplatz. Und deshalb hat Japan sich auch schon früh entschieden, dass sie in die Höhe bauen müssen. Ja, also wenn es die Breite nicht hergibt, dann müssen Städte in die Höhe bauen, um einfach mehr Platz und Raum zu schaffen. So, deshalb begann man sich schon in die Planungsphase, denn der Plan war damals, das höchste Gebäude der Welt zu errichten. Und das entstand direkt in Tokio. Deshalb hat man in den 1990er Jahren auch eine japanische Architektur- und Ingenieurfirma beauftragt, die hieß Tasai Corporation. Und die haben ein Gebäude geplant von unglaublichen 4 Kilometer. So, wie hat das Ganze ausgeschaut? Müsst ihr euch so vorstellen, das war so eine Art A-förmiges Design. Bisschen so eine Ähnlichkeit zu dem Eiffelturm, nur halt gefühlt zehnmal so groß. Und also so ein A-förmiges Design. Der Turm sollte aus einzelnen Gebäudezellen bestehen, welche in einem konischen, also an einen Vulkankegel, Vulkan geht ja auch so, ein bisschen pyramidenähnlich erinnerndes Gerüst eingehängt werden. So. Und was war dort geplant? Wohnungen, Büros, Geschäfte, Freizeiteinrichtungen. Also eine Stadt in einer Stadt, nur halt in die Höhe gebaut. Und weil das nämlich so in unserer Welt so utopisch auch sich angehört hat und auch geplant war, ist es letztendlich auch gescheitert. Was waren die Gründe? Vor allem die Machbarkeit. Ja, brutal großes Gebäude. Da steht natürlich auch, wenn ich so große Gebäude plane, ist das überhaupt noch wirtschaftlich? In den Recherchen habe ich so etwas von den Baukosten gelesen. Die haben sich zwischen 200 bis 700 Milliarden Euro bewegt. Brutal große Zahl. Ja, das ist ja bei einigen schon das komplette Bruttoinlandsprodukt eines ganzen Landes. Und welche Materialien verwendet man dann natürlich? Stahl, okay. Hält Stahl das auch wirklich aus bis zu dieser Höhe? Beton, okay. Wie transportiere ich dann auch diese ganzen Materialien? Wie lange ist dann auch die Bauzeit? Schätzungen waren es damals so 20 bis 30 Jahre Bauzeit. Ja, natürlich kommen dann auch noch gewisse Umwelteinflüsse hinzu. Wind, Regen, Erdbeben, gerade in Japan. Und damals gab es auch noch kaum Methoden, Wolkenkratzer wirklich solchen, sagen wir mal, äußeren Einwirkungen auszusetzen. Und erst recht nicht in dieser Größenordnung. So, natürlich Bauzeit, Kosten, ein Fass ohne Boden und die dichte Besiedlung war allerdings, also wenn wir diese 4000 Meter berücksichtigt hätten, dann war diese dichte Besiedlung nur bis 2000 Meter wirklich vorgesehen. Darüber hinaus, also alles über 2000 Meter, wäre die Versorgung mit Sauerstoff und Wärme zu aufwendig geworden. Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein Versuch war, deswegen einen Entwurf für die Entlastung der Wohnungsnot zu erstellen. Es bleibt alles nur Theorie. Praktisch wurde es nicht umgesetzt. Und deswegen ist dieses Projekt auch eingestampft worden und nie umgesetzt worden. Gut, das war das zweite Beispiel. Kommen wir nochmal zu Russland, einem dritten Beispiel, und zwar der Palast der Sowjets. Auch hier der Hintergrund, ähnliche Zeit, also wir bewegen uns immer noch im 20. Jahrhundert, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, die russische Revolution und die Übergangsregierung, also in der Zeit bewegen wir uns. Und was hat man da damals geplant? Wie gesagt, Palast des Sowjets. Geplant war ein monumentaler Regierungspalast in Moskau, denn wie schon mit dem Gebäude mit den Tatlin Tower zuvor, wollte man den Kommunismus feiern. Denn man hat die Monarchie, also das Zarentum der vorherigen Zeit, besiegt. Und deshalb hat man eines der höchsten Gebäude der Welt als Symbol für die Überlegenheit des Kommunismus geplant. Wir sprechen von der Höhe 400 Meter, damals wirklich gigantisch. Das Empire State Building hat es damals noch nicht gegeben. Und deswegen im Stil des sozialistischen Klassizismus, also alles extrem massiv, ja. Deswegen der Baubeginn. Man hat damit wirklich begonnen mit dem Baubeginn in den 30er Jahren nach der Machtergreifung von Stalin. Und der Plan von Stalin war, dass man alle Zarenstrukturen oder alles, was an das Zarentum noch erinnert hat, abzureißen, ja, um einfach den Platz für ein neues Moskau, für die neue Hauptstadt der Sowjetunion oder Russlands zu schaffen. So, und deshalb hat man auch eine Kathedrale abgerissen, und zwar die Christ-Erlöser-Kathedrale, um Platz für den Palast zu schaffen. Warum erwähne ich diese Kathedrale? Weil wir später auf diese Kathedrale nochmal zu sprechen kommen. Aber warum ist auch dieses Projekt gescheitert und wurde nicht umgesetzt? Nun gut, in den 30ern, 40ern Jahren ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, 1939, und deshalb kam es zu einem Baustopp. Prioritäten wurden anders gelegt, es wurde extrem viel in das Militär investiert, Ressourcen haben gefehlt und deswegen gab es auch keine finanziellen Mittel, diesen Bau voranzutreiben. Außerdem wurden auch wesentliche Aspekte der Bauplanung nicht genügend beachtet. Das war einmal das mit den fehlenden Baumaterialien. Die Technologie war auch noch nicht so weit, dass man so ein monumentales, gigantisches Projekt umsetzen konnte. Und auch der Baugrund war ungeeignet. Deswegen hat man dieses Projekt auch aufgegeben und hat dann wieder die Christ-Erlöser-Kathedrale errichtet und aufgebaut. Okay, das drittes Beispiel. Jetzt von Russland geht's nach Frankreich. Und zwar ein Kenotaph für Isaac Newton. Kenotaph oder auch Zenotaph. Was ist das? Ist ein leeres Grabmal. Eine Art Ehrengrabmal oder auch Scheingrab genannt für, ja, bekannte, berühmte Persönlichkeiten, also letztendlich ein Ehrenzeichen für einen oder mehrere Tote. Also im Gegensatz zum Grab dient das ausschließlich der Erinnerung und enthält keine sterblichen Überreste. Also das ist ein Keno oder auch Zenotaph. Und es ist das erste, sagen wir mal, Monument oder Bauwerk in dieser Liste, das nicht politisch motiviert ist. Und ein sehr bekannter Architekt zu dieser Zeit, also wir sprechen hier so 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhunderts, ist der Etienne-Louis Boulet. Also als Architekt sehr vielen bekannt und er war der Hauptvertreter oder einer der Hauptvertreter der französischen Revolutionsarchitektur und war auch bekannt für den Entwurf überdimensionierter Bauten. Deswegen hat er auch einen absolut unrealistischen Plan zur Umsetzung vorgestellt für diesen Kenotaph für Isaac Newton. Er wollte nämlich ein letztendlich Riesengrabmal für Isaac Newton erschaffen. Wie hat das Ganze ausgeschaut? Den ersten fertigen Entwurf gab es im Jahr 1784, war eine runde, kuppelförmige Struktur, nach oben hin geöffnet und war eine Kugel letztendlich 150 Meter hoch und die symbolisierte auch die Sphäre des Universums. Im Inneren wird durch Perforation der Kugeloberfläche der Sternenhimmel dargestellt. So, also eine riesige Säulenanlage von etwa 3 Kilometer Durchmesser um ein tempelartiges Gebäude. Also extrem groß, extrem monumental, auch Umgebung von hohen Mauern. Und das war damals auch das größte im klassizistischen Stil geplante Gebäude seiner Zeit. Und warum ist dieses Gebäude gescheitert? Warum wurde dieses niemals umgesetzt? Die Struktur war ähnlich der Kuppel des Pantheons. Pantheons, ein Gebäude der Antike in Rom, steht immer noch. Und für viele Architekten, Ingenieure oder Baumeister der Gegenwart ein absolutes Highlight, was damals geschaffen worden ist. Und dieses Pantheon, das hatte eine Höhe von etwa 45 Meter. Und die geplante Höhe des Kenotaphs für Newton war damals über 150 Meter hoch. So, und für das 18. Jahrhundert einfach damals utopisch von der Machbarkeit, weil es einfach technisch nicht umsetzbar war. Man hatte einfach nicht die Möglichkeiten, so etwas zu realisieren, von der Technik, von den Materialien. Man muss sich vorstellen, damals den Stahlbeton, den gab es ja noch nicht so in der Art, wie wir ihn heute kennen. Stahl wirklich als richtigen Baustahl bei Weitem auch noch nicht. Und deshalb war es technisch erstens mal nicht möglich. Natürlich haben auch finanzielle Mittel gefehlt. Baumaterialien habe ich gerade genannt, für so ein großes Projekt damals nicht vorstellbar und deswegen war die Umsetzung damals einfach nicht möglich und wird es auch nicht mehr sein. Es war damals vielmehr eine Inspiration für gewisse folgende Generationen, aber viel mehr als ein Entwurf war es dann auch nicht. Okay, dann von Frankreich nach Deutschland zu einem, wo wir glücklicherweise sagen können, dass das nie so geschehen ist, Gott sei Dank, denn Germania, also die von Hitler erdachte Weltmetropole oder Vorstellung, so wie er gerne seine Hauptstadt gebaut hätte, Germania, Deutschland, wurde geplant, entworfen, aber Gott sei Dank nie umgesetzt. Hintergrund: 1933 kam Hitler an die Macht. Man hat sich ein monumentales Regierungsgebäude gewünscht, um einfach diese Macht demonstrieren. Und jetzt sind wir hier wieder bei diesem politischen, ja, politischen, einfach die Macht nach draußen zu zeigen, nach innen als auch nach außen. Und deswegen gab es damals auch das größte politisch motivierte Bauprojekt des 20. Jahrhunderts. Das nationalsozialistische Regime entschied sich nicht nur für ein einzelnes monumentales Regierungsgebäude, sondern für eine ganze Stadt. Deswegen wollte man Berlin komplett umgestalten und hat eine monumentale Hauptstadt des Dritten Reichs geplant. Wie hat man das Ganze geplant? Sagen wir mal, der Hauptarchitekt oder der Hauptstadtplaner war damals Albert Speer und da wollte man die komplette Stadt Berlin umgestalten. Zahlreiche Denkmäler, ein eigenes Regierungsviertel, achsenförmig angelegte Straßen zu neuen beeindruckenden Wahrzeichen wie ein Triumphbogen, das sollte auch der größte der Welt sein, ein überdimensioniertes Stadion, ebenfalls das größte der Welt, eine Volkshalle als Ruhmeshalle, ebenfalls das größte der Welt, also auch ein großer Platz als Paradeplatz, ebenfalls das größte der Welt. So, also alles Superlativen, Germania, um einfach die Größe und die Macht nach außen hin zu zeigen. Um einfach auch nochmal hier das Symbol für eine Überlegenheit, für eine Unbesiegbarkeit des Naziregimes zu zeigen. Und deswegen war das auch ein Zeichen der neuen Ära der deutschen Geschichte nach dem Niedergang im Ersten Weltkrieg. Und Gott sei Dank wurde das nie realisiert. Schauen wir mal, warum das auch nie realisiert worden ist. Einige Teile haben schon begonnen. Viele Pläne sind ja auch bekannt und sind auch so zu finden, wurde aber nie vollständig umgesetzt, denn es kam zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Deshalb kam es auch schnell zum Baustopp, weil die Prioritäten natürlich dann anders lagen in die wirtschaftlichen Investitionen des Militärs, Maschinen, Waffen, aber natürlich auch dann Proviant und so weiter. Und deswegen kam es nach Kriegsende, also nach Kriegsende sind diese ganzen Pläne für Germania auch verworfen worden und Berlin durfte das historische Stadtbild, das es zuvor war, behalten. Und Germania ist deshalb auch ein gutes Beispiel für die Rolle von Architektur in totalitären Regimes und eine enge Verbindung zwischen politischer Ideologie und dem Erschaffen von Bauwerken zeigt es halt einfach. Ja, und hätte Berlin beinahe einen großen Teil der städtebaulichen und historischen Identität gekostet. Und wir können froh sein, dass das nie passiert ist. Okay, also jetzt, wir waren ja jetzt zuvor die ganze Zeit in Europa und jetzt schauen wir nach Amerika, genauer gesagt in die USA. Und da gehen wir in einen US-Bundesstaat und zwar Illinois, Chicago. Und dieses Bauwerk heißt The Illinois. Und auch eines der bekanntesten nie umgesetzten Bauwerke, denn in den 1950er Jahren, also im Boom der Wolkenkratzer in den USA, gab es den Trend halt immer höhere Gebäude zu bauen. Immer höher, noch weiter hinaus. Und der Architekt Frank Lloyd Wright, er wollte damals das höchste Gebäude der Welt planen. Und Wright entwickelte damals das Mile High Illinois Konzept, also ein Gebäude in der Höhe einer Meile und für die USA ist eine Meile 1600 Meter, 1,6 Kilometer. Und das wär damals viermal höher als das Empire State Building gewesen, was einige Jahre zuvor, 1931, fertiggestellt worden ist. Und Wright war von der Umsetzung komplett überzeugt, nur ist dieses Gebäude ebenfalls gescheitert. Denn 1600 Meter, wir erinnern uns, das aktuell höchste Gebäude, Burj Khalifa, 828 Meter. Aktuell ist auch der Cheddar Tower in Saudi-Arabien in Planung, über 1000 Meter. Und dieses Gebäude wäre in den 30ern, also im 20. Jahrhundert der 30er Jahre, 1600 Meter hoch. Unglaublich. Und deshalb war es auch technisch nahezu unmöglich, denn das Material Stahl, selbsttragende Stahlkonstruktion, Chicago ist eine extrem windige Stadt, hätte diese Stahlkonstruktion diesen Windeinwirkungen überhaupt standhalten können. Ja, auch das muss man immer berücksichtigen, weil je höher ein Gebäude gebaut wird, desto stärker sind auch dort die Windkräfte. Und desto mehr neigt sich dieses Gebäude auch. Und deshalb sind dort oben auch sehr starke Schwankungen. Und damals war man noch nicht so weit, diese hohen Schwankungen auszugleichen, wie jetzt zum Beispiel der Taipei, ja, der letztendlich so eine Art Schwingungspendel hat. Damals war man mit dieser Technologie noch nicht so weit. Und wenn man dann auch ganz oben als Mensch in der Wohnung oder dort arbeitet, und spürt diese ganze Zeit diese Bewegungen, dann ist es auch untragbar, dort zu leben, als auch zu arbeiten. Dennoch, Wright vertraute auf die Standfestigkeit eines Dreifußes. Dreifuß, also letztendlich, wie werden solche Wolkenkratzer gebaut? Man orientiert sich da immer so an so einer einfachen Statik. Dreifuß, jeder kennt das, wenn man sich auf so ein Dreibein hinsetzt. Das ist extrem stabil, die Lasten oder die Einwirkungen werden hier richtig gut nach unten übertragen. Deshalb ist es auch beim Stativ, wenn ich Fotos mache oder ein Video aufnehme, ist ein Stativ extrem gut geeignet, weil es nämlich auch auf dem Dreibein steht. Und Dreifuß wäre halt ähnlich so ein Gebäude aufgezogen, also als Fundament so nach oben gebaut. Und der Wolkenkratzer, den er so geplant hat, der wäre aber nie nutzbar gewesen. Denn, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den anderen Sachen, 76 Fahrstühle für 528 Stockwerke. Dieses Gebäude wäre extrem schlank geplant worden. Jetzt verbrauchen aber diese 76 Fahrstühle extrem viel Platz, also von den Räumlichkeiten, also von den Quadratmetern. Die muss man ja auch irgendwie unter dem Gebäude überall hinbringen. Und 76 Fahrstühle braucht man halt einfach, um so eine Höhe zu bewältigen. Genau, dann also Platzprobleme. Es gab auch nahezu keinen Platz für Feuertreppen oder das Treppenhaus. Muss ja auch geplant werden, falls mal sowas passiert, dass man halt auch andere Wege nach unten nehmen kann. Und Damals gab es auch noch eine, jetzt kommen wir zum Punkt, damals gab es noch eine große Begeisterung für Atomkraft. Und die Wrights Lösung war, dass auch fünfstöckige atomgetriebene Außenaufzüge, die auch im Brandbeil funktionieren, dass er das vorgesehen hätte. Nur dieser Entwurf hat sich auch nie wirklich durchgesetzt. Kommen wir zu einem Fazit. Warum wurden diese Gebäude nie wirklich umgesetzt? Bei 4 von 6 Gebäuden hatten wir es ja. Politische Einflüsse in totalitären Regimes, Diktaturen. Wenn sich die Politik bei solchen Bauprojekten einmischt, dann wird es häufig schwierig. Das haben wir beim Berliner Flughafen gesehen. Übrigens auch eine Folge, eine sehr spannende Folge, über die ich sehr lange referiert habe. Oder auch kürzlich das Ryukyong Hotel in Nordkorea, ebenfalls als gutes Beispiel, wenn sich die Politik einmischt und dort auch die Planung oder den Ablauf von Bauprojekten übernimmt oder bestimmen und dann ihre Vorstellungen auseinandergehen gegenüber denen, die es wirklich planen können, dann ist das Projekt häufig zum Scheitern verurteilt. Und häufig überschätzt sich dann die Politik so sehr, dass sie nach außen hin zeigen wollen, wie viel Macht sie haben, was sie alles können. Und gerade in so totalitären Regimen besonders beliebt, wie beweise ich der Welt, dass ich der Größte bin? Und deswegen solche Planung auch häufig ohne Rücksicht auf mögliche wirtschaftliche, gesellschaftliche oder technische Konsequenzen. Und deswegen die politischen Ideale standen immer vor der Vernunft und deswegen sind auch viele Bauprojekte gescheitert. Also Politik auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch das Bauwesen im Wandel der Zeit. Warum im Wandel der Zeit? Natürlich, Architekten braucht es, sie haben tolle Ideen, sind Künstler. Und vor allem, wenn es dann so besonders enthusiastische Architekten sind. Ja, klar, die wollen sich austoben, die wollen was hinter sich, die wollen etwas dalassen, Vermächtnis. Aber das Bauwesen muss sich auch immer weiter neu entwickeln. Neue Technologien braucht es häufig. Und dabei stoßen wir immer wieder auf neue Grenzen. Und auch wir im Bauwesen sind neuen Herausforderungen der unterschiedlichen Generationen gestellt. Und die werden auch immer mehr. Und sie ändern sich auch. Heute entstehen die größten und höchsten Gebäude an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Und damals hatte man noch nicht diese technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch Berechnungen, ja, wie wir es heute haben. Heute haben wir Software, wir haben Computer, Statiksoftware, Simulationen. Wir können verschiedene Szenarien in Modellen durchspielen. Das gab es alles damals nicht. Deswegen müssen wir unserer Verantwortung im Bauwesen immer bewusst sein, was wir für einen Einfluss auf die Zukunft haben können. Gerade für unsere bebaute Umgebung. Klimawandel, Wirtschaftskrisen, Wohnungsnot, neue Baustoffe, wiederentdeckte Bauverfahren und innovative Technologien. Also es gibt immer weitere Herausforderungen. Und selbst bei der möglichen Umsetzung früherer Projekte ist es auch wirklich notwendig? Wenn ja, ist es dann auch wirtschaftlich? Kann man das finanziell auch wirklich stemmen? Macht es dann zeitlich noch Sinn, gerade wenn Gebäude 30, 40 Jahre benötigen, um fertiggestellt zu werden? Nun ja, das Wahrzeichen von Köln, der Kölner Dom, über 600 Jahre Bauzeit, steht dort und ist nun das Wahrzeichen von Köln. Ja, aber das sind häufig die Ausnahmen. Also, deswegen, meiner Meinung nach, lieber auf aktuelle Projekte konzentrieren. Architektenträume vergangener Generationen als Denkanstöße verwenden und immer wieder gerne an neue Grenzen gehen, aber immer im, sagen wir mal, im Machbaren. Ja, im Machbaren und dann hier auch Lösungen entwickeln. Und meiner Meinung nach braucht es auch keine Monumente oder Gebäude, Bauwerke, Symbole für die Darstellung der Stärke eines Landes. Lieber doch gemeinnützige Projekte für alle, von denen alle was haben und nicht nur ein Teil der Bevölkerung oder der Gesellschaft. Denn im Mittelpunkt stehen immer noch die Menschen, die das Gebäude nutzen. Und deshalb sollen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und realisierbaren Wohnraum, Lebensraum, vor allem Lebensraum, für Menschen schaffen, indem sich diese Leute dort wohlfühlen können. Und damit bin ich auch am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen von diesen 6 Projekten, die nie fertiggestellt worden sind. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar und bewertet auch diese Folge. Und schreibt mir mal auch, ob ihr gerne einen zweiten Teil hören möchtet, denn ich habe es richtig spannend gefunden, auch durch die Recherche, und würde mich sehr freuen, wenn wir da auch noch den einen oder anderen Teil davon machen können. In diesem Sinne wünsche ich euch nun alles Gute, habt einen schönen Tag und macht es gut. Euer Daniel.